Hi, bevor es losgeht. Bei Podimo kannst du jetzt bereits alle Folgen kostenlos hören. Und das ganz ohne Anmeldung oder Abo. Du musst dir einfach nur die Podimo-App herunterladen.
Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger, Bestsellerautor, Deutschlands Anwalt für die besonderen Fälle. In True Tinder Crimes nimmt euch Dr. Alexander Stevens mit zu echten Tinder-Dates, bei denen das zweite Treffen nicht immer im Bett endet, sondern beim Anwalt und nicht selten vor Gericht. Millionen Menschen sind bei Tinder auf der Suche nach Sex und Liebe. Im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
Lilly hatte es Julian vor der Hochzeit hoch und heilig versprochen. Sie würde es nie wieder tun. Nie wieder. Doch was er dann nur ein Jahr später erleben muss, zieht ihm den Boden unter den Füßen komplett weg.
Na, hast du es erkannt, Alex? Ich denke direkt an Hochzeit. Endlich haben wir mal eine Hochzeit. Das ist alles, was ich aus deiner Einleitung rausgehört habe.
Klang so ein bisschen wie Bierzeltmusik. Ich dachte, wir sind schon auf dem Oktoberfest.
Nein, nein, nein.
Gut, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Gleichzeitig muss ich sagen, bitte was, Jenny? Ich meine, ich mache so eine dramatische Einleitung und du hörst nur Hochzeit? Apropos, es wird nicht nur um eine Hochzeit gehen, sondern auch um einen Heiratsantrag. Und da stellt sich bei mir natürlich gleich die Frage, liebe Jenny, muss den Heiratsantrag zwangsläufig immer der Mann machen? Oder könntest du dir auch vorstellen, deinem Göttergatten den Antrag zu machen?
Also diese Frage kann ich relativ schnell und schmerzlos beantworten. Ich werde in diesem Leben keinen Heiratsantrag machen. Wie das andere Frauen handhaben, das darf jede für sich entscheiden. Aber ich sehe das nicht als meine Aufgabe in diesem Leben. Ich finde, das ist Männersache. Ich finde nicht mal unbedingt, dass es nur Männersache ist, sondern für die Person, die in ihrer maskulinen Energie ist, wenn das Sinn macht, Alex. Also es gibt ja auch Partnerschaften, wo die Frau vielleicht eher diesen maskulinen Teil einnimmt und dann ist das, passt das vielleicht auch. Aber das, da sehe ich mich nicht.
Die maskuline Energie, dein Ernst?
Ja. Alex, kommen wir doch mal auf dich.
Ja.
Denkst du, das wäre deine Aufgabe oder hast du schon mal einen Antrag von einer Frau bekommen?
Habe ich schon mal einen Antrag von einer Frau bekommen? Also ich wurde mal recht unverhohlen dazu aufgefordert, einen Antrag zu machen.
Was?
Hab's aber dann nicht gemacht.
Wie?
Naja, man hat mir relativ deutlich signalisiert, ich solle doch jetzt mal irgendwie zur Potte kommen.
Ja, und dann hast du gesagt, alles klar, ich bin weg.
Koffer gepackt und nein, aber naja, egal. Komm, lass uns mal weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben?
Antrag, wenn der Antrag dann geglückt ist. Mhm. Was sagst du denn, was gibst du uns denn für einen Rechtsrat hier? Hochzeit nur mit Ehevertrag?
Unbedingt.
Wirklich?
Ja.
Wie und? Würde der aussehen bei dir? Oder worauf muss man achten, sagen wir mal so?
Ja, Ehevertrag deshalb, weil viele nicht wissen, dass man immer dann, wenn man keinen Ehevertrag schließt, automatisch im Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist. Und das hat nicht nur Vorteile, sage ich mal, aber da kommen wir nachher noch etwas ausführlicher drauf zu sprechen. Ich kann dir auf jeden Fall so viel verraten, ich würde mir in jedem Falle Gedanken dazu machen, denn es kommt entscheidend auch darauf an, wie die Vermögensverhältnisse sind.
Mhm.
Und wie man auch für die Zukunft plant. Also insbesondere auch, wenn es in die Richtung der Kinderplanung geht, auch die Frage, wer bleibt zu Hause, wer arbeitet, auch steuerliche Fragen stellen sich da. Aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich würde mir auf jeden Fall Gedanken machen. Ich weiß aber, dass das oftmals ein Problem ist, dass das als sehr unromantisch empfunden wird, wenn man so quasi in der einen Hand hält man den Tiffany-Ring und in der anderen den Ehevertrag, ne?
Ja, stimmt schon, weil man ja dann direkt von einer Scheidung ausgehen könnte. Aber andererseits, es gibt doch da so ein Sprichwort, was irgendwie besagt, solche Sachen sollte man lieber irgendwie klären, wenn noch irgendwie alles gut ist, als wenn man sich um sowas dann Gedanken macht, wenn eh die Fronten verhärtet sind.
Ich kenne nur dieses eine Sprichwort. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch eine bessere findet. Ein besserer, ich will da nichts weiter sagen.
Ich wollte gerade sagen, das Sprichwort kenne ich auch von meiner Oma, aber das hat anders geendet.
Gut.
Also in unserem heutigen Fall geht's ja um ein Eheversprechen und man kann ja als Eheversprechen auch irgendwie die Verlobung verstehen. Also sozusagen der Mann verspricht der Frau die Hochzeit. Und ich habe mal gehört, dass der Mann sich früher strafbar gemacht hat, wenn er die Frau dann doch nicht geheiratet hat. Alex, stimmt das?
Also ob man sich dann wirklich strafbar gemacht hat, weiß ich jetzt offen gestanden nicht. Aber ich weiß, dass es so eine Art Strafen bei der Auflösung des Verlöbnisses gab. Mhm. Zum Beispiel gab es ja auch das sogenannte Kranzgeld, wenn es schon zum Vollzug des Geschlechtsverkehrs gekommen war, dass man dann das entschädigen musste. Mhm. Aber vielleicht, um die ganzen Unklarheiten zu beseitigen. Also, natürlich ist es auch möglich, dass das Verlöbnis von der Frau ausgeht. Also, dass der Heiratsantrag von der Frau gemacht wird. Da gibt es keine feste Regeln. Es sind auch keine Zeugen nötig. Also, das muss jetzt nicht irgendwie dergestalt laufen, dass du dir dann schon mal deine Trauzeugen irgendwie herholst, die das Ganze dann bestätigen müssen. Mhm. Eine Verlobung kann also ganz unbürokratisch und formlos in einem Bus geschehen. Oder du sitzt auf der Toilette und dein Liebster ruft dich an und sagt, hey, ich möchte mich mit dir verloben, geht auch.
Es braucht eigentlich nicht mal einen Ring wahrscheinlich, oder?
Braucht auch keinen Ring, genau. Man muss auch keine Unterlagen unterschreiben. Und für die Hochzeit selbst ist auch keine vorherige Verlobung nötig. Ja, also du musst dich nicht verloben, um dann heiraten zu dürfen. Das geht theoretisch auch ohne. Allerdings, um sich verloben zu können, musst du mindestens 16 Jahre alt sein und darfst natürlich nicht verheiratet sein, ne? Denn Polygamie ist in Deutschland verboten und ein Verlöbnis ist ja ein Eheversprechen und ein solches kannst du ja nur wirksam abgeben, wenn du nicht schon verheiratet bist.
Macht Sinn.
Macht Sinn, genau. Und jetzt wird's aber interessant, denn ein paar rechtliche Fragen gibt es auch noch zu klären. Zum einen bewirkt die Verlobung, dass du ein Zeugnisverweigerungsrecht hast. Mhm. Heißt, wenn dein Göttergatte, dein Angetrauter, etwas ausgefressen hat, dann kannst du die Aussage verweigern. Und wenn das Verlöbnis dann wider Erwarten doch beendet wird, also aufgekündigt wird, dann kannst du zum Beispiel alle Geschenke, die du in Erwartung dieses Verlöbnisses gemacht hast, zurückverlangen und unter gewissen Umständen sogar auch Schadensersatz verlangen, wenn zum Beispiel deine Eltern schon tiefgreifende Hochzeitsvorbereitungen getroffen haben, ja, und da schon richtig viel Geld investiert haben.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, und bis 1998 gab es im Übrigen dieses sogenannte Kranzgeld noch. Also, du konntest den Partner verklagen, wenn er diese Verlobung aufgelöst hat und der Geschlechtsverkehr schon stattgefunden hatte.
Weil man sozusagen den Snickers geöffnet hat, bevor man ihn bezahlt hat in der Kasse.
Quasi, das hast aber du jetzt gesagt.
Okay, dann nimm uns doch mal mit rein in unseren heutigen Fall.
Ja, unser heutiger Fall, der erinnert mich stark an einen grandiosen Kinofilm, den du sicherlich auch kennen wirst, nämlich an den Kinofilm Pretty Woman. Kennst du den?
Ja, also quasi eine moderne Cinderella-Story. Julia Roberts, ne? Und Richard Gere, also eher ein charmanter, älterer Geschäftsmann.
Das wird er gar nicht gern hören. Älterer Geschäftsmann.
Ja, also schon etwas älter als sie. Und sie eine junge, hübsche Prostituierte.
Genau. Die lernen sich kennen und lieben und er führt sie dann in seine Glamour-Welt ein.
Und ich nehme an, bei unserem heutigen Fall war es ganz genauso.
Ja, warten wir es mal ab. Also, es geht um, nennen wir ihn mal Julian. 38, in dritter Generation führt er einen Metallwarenladen in seiner Familie fort und hat es damit auch zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Seine Freunde beschreiben ihn als umgänglich und höflich und ich muss sagen, genau so habe ich ihn dann auch später kennengelernt.
Also war er dein Mandant?
Na, ich verrate noch nicht zu viel. Lass uns erstmal über die Braut sprechen. Lilly ist Mitte 20 und egal welchen Geschmack man auch haben mag, ich glaube, jeder Mann wird sagen, sie sieht einfach nur Hammer aus.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Beschreib sie mal.
Kurze, dunkle Haare, circa 1,70 groß, hätte ich jetzt gesagt. Ein unfassbar charmantes Lächeln und einen richtig sportlich durchtrainierten Traumkörper.
Okay, also Julian führt den Metallwarenhandel seiner Familie in dritter Generation. Und was macht die atemberaubend aussehende Lilly?
Ja, sie ist alles andere als auf den Kopf gefallen, hat allerdings die Schule ein Jahr vor ihrem Abi geschmissen, um dann erstmal Model werden zu wollen. Mhm. Allerdings hat es dann wohl nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt hatte. Ja, und irgendwann ist sie dann in den Bereich der Prostitution gewechselt und war fortan als Prostituierte tätig, aber jetzt nicht in irgendeinem alten, versifften Hinterhof, sondern für eine Edelboutique, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, also lustig, weil ich habe gerade gelesen, dass eine SPD-Politikerin Bordelle in Deutschland verbieten und für Prostitution neue Gesetze schaffen will. Und genau jetzt sprechen wir über eine junge Frau, die freiwillig als Prostituierte arbeitet. Wie siehst du das Ganze?
Also ich halte überhaupt nichts davon, die Prostitution zu verbieten. Es gibt ja Länder, in denen das so ist. Mhm. Übrigens auch fast alle Bundesstaaten in den USA. Und Ende vom Lied ist, dass das alles dann illegal und heimlich gemacht wird. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte schon deshalb nichts davon, weil ein solches Gesetz ja letztlich die Selbstbestimmtheit der Frau in Frage stellt. Oder generell die Selbstbestimmtheit aller Menschen, die der Prostitution nachgehen. Mhm. So nach dem Motto, als könnte ich nicht für mich entscheiden, ob ich das machen will, ob ich das, ob was ich mit meinem Körper machen möchte. Und zum anderen darf man jetzt auch nicht vergessen, die Prostitution gehört ja nicht umsonst, man sagt immer ganz gern, zum ältesten Gewerbe der Welt, also sicherlich zu einer der ältesten Dienstleistungen, die es gibt. Warum? Weil viele Menschen gar nicht anders dazu in der Lage sind, Sex zu haben, als sich diesen Sex käuflich zu erwerben. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an Menschen, die total scheu sind, schüchtern sind. Ich denke da zum Beispiel auch an Menschen mit Behinderung, die deshalb nicht in der Lage sind, vielleicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Mhm. Und all denjenigen würde man das schlussletztlich versagen und verbieten. Und ich glaube, umgekehrt würde das auch dazu führen, dass es deutlich mehr Sexualstraftaten geben würde, wenn man sich Sex nicht irgendwie käuflich erwerben könnte. Und ich muss auch in dem Zusammenhang sagen, ich habe echt größten Respekt vor Menschen, die der Prostitution nachgehen. Genauso wie ich vor Altenpflegern, Raumpflegern und so weiter echt größten Respekt habe. Ich könnte es nämlich nicht. Mhm. Und man muss in dem Zusammenhang auch nochmal eins erwähnen. Die Prostitution und das Gewerbe an sich wird ja durch sehr, sehr viele Gesetze, im Übrigen auch durch viele Strafgesetze geschützt. Denn immer dann, wenn ich zum Beispiel die Zwangslage eines Menschen ausnutzen würde und dieser Mensch der Prostitution nur deswegen nachgeht, weil er unter gewissen Zwängen steht, meistens sind es finanzielle Probleme, dann ist das bereits schon strafbar. Ja? Okay. Das heißt, es wird ja ohnehin schon sehr viel getan und von dem her finde ich es völlig falsch, die Prostitution als Ganzes zu verbieten. Jeder Mensch soll doch das machen dürfen, was er möchte. Und wenn ich mich dazu entscheide, meinen Körper gegen Geld zu verkaufen, dann ist das doch völlig legitim.
Ja, es gibt bestimmt viele Argumente, die dafür sprechen, aber bestimmt auch genauso viele, die dagegen sprechen. Letztendlich sehe ich es aber auch wie du, dass es jeder Mensch für sich entscheiden muss. Aber ich glaube, das ist halt leider oft nicht gegeben, diese Freiheit. Aber gut, kommen wir mal zurück zu Lilly und Julian. Wie, lass mich raten, wie haben sich die beiden kennengelernt? Es muss ja wieder irgendwas mit Tinder zu tun haben, oder?
Ja, 100 Punkte, Jenny.
Yes. Und dann wird Julian wahrscheinlich nicht gewusst haben, dass sie, ich sag jetzt mal, im horizontalen Gewerbe tätig war, oder?
Nein, Jenny, du bist auf der falschen Fährte. Das hat sie nämlich Julian gleich beim ersten Treffen gesagt.
Okay.
Mit den knappen Worten, umsonst wird das aber nicht heute. Lilly jobbte bei einem der teuersten Escort-Service-Agenturen Deutschlands mit dem schönen Namen Paradise Services. Und Julian hatte diesen Service in Anspruch genommen.
Also okay, ich muss mir das jetzt mal vorstellen. Die beiden treffen sich zum ersten Date, haben sich über Tinder kennengelernt. Sie sagt, ohne Kohle läuft hier nichts und er macht dann auch direkt mit. Da weiß man auch direkt Bescheid, ne? Jetzt frage ich mich aber, was verdient denn eine Dame, die im gehobenen Escort-Service unterwegs ist? Kann man damit reich werden?
Also für meine Begriffe ja. Mhm. Denn es kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen auf die Örtlichkeit an. Ich glaube, es gibt da auch noch verschiedene Margen, also auch länderbezogen, auch städtebezogen. Berlin ist ein bisschen günstiger als München. Mhm. Aber so im Durchschnitt würde ich jetzt mal sagen, gute 250 Euro die Stunde und für so eine ganze Nacht irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Und ja, Julian.
Brutto oder netto?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn letzten Endes haben wir ja auch schon mal in einem unserer Tinder-Talks genau darüber gesprochen, dass es ja auch ein sogenanntes Prostitutionsgesetz in Deutschland gibt, das in erster Linie, so hat es der Gesetzgeber zumindest der Presse verkauft, dazu dienen sollte, Prostituierte zu schützen. In Wirklichkeit ging es aber darum, Steuern zu erheben. Denn Prostitution galt bis zum Jahr 2001 als sittenwidrig. Und dadurch, dass es dann ein Gesetz gab, war die Prostitution dann auch vor dem Fiskus ganz legal. Und deshalb mussten dann auch die Prostituierten entsprechend Steuern bezahlen. Das hätten sie auch schon davor gewusst, aber jetzt konnte man das Ganze dann auch, ich sage jetzt mal, rechtlich einkleiden und vor allem auch erfassen. Und das dürfte auch der wahre Grund für das Prostitutionsgesetz sein, das den schönen Namen unter Juristen trägt, zumindest die schöne Abkürzung PROSTG.
PROSTG. Wie ging es denn bei den beiden weiter? Also wie lang ging diese Datingphase oder wie lang, Datingphase kann man es ja gar nicht nennen, wie lang hat er überhaupt für ihre Dienste bezahlt? Also war das jetzt eine einmalige Nummer oder?
Ja, also er hat sich einmalig mit ihr getroffen und das Erlebnis muss auch einmalig gewesen sein, denn er hat sich fortan immer wieder mit ihr getroffen.
Ja.
Und irgendwann ist dann aus reinen Sexdates auch ein bisschen mehr geworden. Mhm. Dann hat man sich auch mal zum Essen verabredet. Dann ist man auch mal zusammen ins Kino gegangen, hat gemeinsame Fernsehabende miteinander verbracht und so weiter und so fort. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, ein bisschen so wie im Film Pretty Woman und Julia Roberts und Richard Gere kamen sich dann deutlich näher auch auf der emotionalen Ebene.
Und dann auch ohne Rechnung im Nachhinein zu schicken.
Ja, ich denke, irgendwann wird es den beiden einfach unangenehm geworden sein, dafür Geld zu bezahlen, wenn man jetzt nicht nur Sex miteinander hat, sondern auch andere Dinge gemeinsam teilt. Auch dafür kann man natürlich Geld verlangen, aber wenn es dann sehr emotional wird und man sich ineinander verliebt, wäre das dann doch irgendwie dem Ganzen etwas abträglich, oder? Wenn man dafür noch Geld bezahlt.
Hätte schon ein komisches Geschmäckle. Und dann war es nicht mehr weit zur Hochzeit, oder? Alex, komm, ich will jetzt die romantische Story hören.
Ich merke schon, einmal in einer unserer vielen Tinder-Folgen soll jetzt endlich geheiratet werden.
Ja.
Ne? Gut, also, die beiden ziehen irgendwann zusammen. Sie leben dann auch schon ganze 7 Monate zusammen. Lilly jobbte inzwischen halbtags in der Firma von Julian. Und der machte dann auch ganz offiziell, während einer Kreuzfahrt übrigens, beim Captain's Dinner vor der Küste von Rio seiner Angebeteten den Heiratsantrag. Möchtest du meine Frau werden, liebste Lilly?
Und wie hat sie reagiert?
Sie hat nicht eine Millisekunde gezögert und ihr liefen dann auch gleich die Tränen hinunter, wenngleich Julian viel später in Zweifel ziehen würde, ob diese Tränen tatsächlich echt waren.
Warum jetzt zweifeln? Also gerade war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen, Cloud 9, wie man sagt. Die beiden schwebten auf Wolke 7 und jetzt auf einmal sprichst du von Zweifeln. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Zurück in Deutschland würden sie dann schon die ersten Hochzeitspläne schmieden. Es musste auch unbedingt eine kirchliche Trauung sein. Mhm. Darauf bestanden Julians Eltern. Und ganz wichtig für Julian, er wollte vorher einen Ehevertrag machen.
Also ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Familie vermögend ist, dass man da schon Wert auf einen Ehevertrag legt. Also wie sieht denn so ein normaler Ehevertrag aus, Alex? Du hast ja wahrscheinlich schon viele gesehen, oder? Die bei dir auf den Tisch lagen.
Ich dachte, du nicht, sagst jetzt schon viele gemacht.
Viele gemacht, nein, aber vielleicht haben ja irgendwie auch Bekannte von dir mal mit dir einen Ehevertrag besprochen und sich den angeguckt und gesagt, sag mal, was wurde mir denn hier hingelegt? Ist das alles koscher? Ist das wasserfest?
Wasserfest?
Ja.
Also wasserdicht auf jeden Fall.
Wasserdicht. Ja. Du weißt, ich habe es mit Sprichwörtern nicht so.
Ja, also ich mache nur wasserfeste Eheverträge fürs Protokoll. Ja,
aber
also
wasserdicht sind sie dann nicht, nee, am Ende.
Und ich sage dir auch, warum meine Eheverträge nicht wasserdicht sind, denn ich habe natürlich von Familienrecht ziemlich wenig Ahnung. Ich bin ja Strafrechtler. Und deswegen kannst du auch schon mutmaßen, dass unser Fall auch in eine strafrechtliche Schiene irgendwann mal gehen wird. Aber ich versuche dir mit meinen rudimentären Familienrechtskenntnissen das ein oder andere jetzt hier noch zu erklären. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die normale Form, also wenn du keinen Ehevertrag schließt, die sogenannte Zugewinngemeinschaft ist. Heißt, alles, was bis zur Hochzeit dein war, bleibt dein, und alles, was du dir ab dem Zeitpunkt der Hochzeit erarbeitest, bleibt zwar auch dein, aber der Zugewinn in dieser Zeit, der wird dann später im Falle des Todes oder der Scheidung ausgeglichen. Also um das vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären, mit der Zugewinngemeinschaft soll sichergestellt werden, dass Paare unabhängig von ihrem Einkommen oder Beruf gleichgestellt sind. Einfachstes Beispiel, du entscheidest dich als Frau, zu Hause bei den Kindern zu bleiben, dein Ehemann geht weiter arbeiten, dann leistest du ja mindestens genauso einen wichtigen Beitrag wie derjenige, der die Brötchen verdient.
Ja.
Und dann kann es doch nicht sein, dass du am Ende finanziell schlechter gestellt bist als dein Ehemann. Und genau das möchte man ausgleichen, einfach um die Fairness da zu wahren. Und das natürlich auch zu würdigen, insbesondere für denjenigen, der dann während der Kindererziehung zum Beispiel zu Hause bleibt.
Ja.
Und bei den anderen Güterständen, also es gibt noch zwei weitere, die man nur durch Ehevertrag schließen kann, das ist die sogenannte Gütertrennung oder die Gütergemeinschaft, ist es diametral entgegengesetzt, wenn man so will. Bei der Gütertrennung bleibt alles getrennt, also das, was ich vorher hatte, aber auch das, was ich in der Ehe erwirtschafte. Und bei der Gütergemeinschaft wird alles zusammengewürfelt. Okay. Also auch das, was ich schon vorher hatte. Vielleicht ist es so etwas einfacher ausgedrückt, nachvollziehbar. Und viele entscheiden sich im Rahmen eines Ehevertrags dann für die Gütertrennung. Aber man kann selbstverständlich auch noch andere Dinge im Ehevertrag regeln.
Was hat sich Julian denn in seinen Ehevertrag reinschreiben lassen?
Julian bestand auf einen ganz bestimmten Passus in seinem Ehevertrag, denn seine Lilly sollte ihm schriftlich vor einem Notar versichern, dass sie niemals wieder als Prostituierte arbeiten würde. Ansonsten wären alle weiteren Vereinbarungen, die im Ehevertrag getroffen wurden, hinfällig. Also damit wollte er sich absichern. Das war ihm ganz wichtig. Julian schien über die Zeit dann doch ein wenig eifersüchtig geworden zu sein.
Was ich absolut nachvollziehen kann, also allein aus einer emotionalen Perspektive, stehe ich da komplett bei Julian. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass genau um diesen Passus später vor Gericht gestritten wurde. Weil darf man denn alles einfach so verhandeln in einem Ehevertrag?
Ja, du kannst letztlich im Rahmen der sogenannten Vertragsfreiheit, die in Deutschland gilt, so ziemlich alles reinverhandeln in einen Vertrag, alles Mögliche vereinbaren. Aber die Grenze ist immer die sogenannte Sittenwidrigkeit. Also sprich, immer dann, wenn jemand krass übervorteilt werden würde. Klassisches Beispiel wäre, dass der Professor mit der Studentin einen Ehevertrag schließt und sie dann auf alles verzichten muss. Ja? Also alle Unterhaltsansprüche, Rentenansprüche und vieles mehr. Dann wäre das nicht mehr fair. Das würde sich einfach eklatant falsch anfühlen. Ja? Und da könnte man dann zum Beispiel von einer sogenannten Sittenwidrigkeit sprechen. Aber dem Grunde nach kannst du in einen Vertrag alles hineinverhandeln. Aber lass uns erstmal zur Hochzeit kommen, denn das wird dir wieder sehr gefallen. Jenny, die war sehr, sehr romantisch.
Aber eine Frage stellt sich mir bei der Hochzeit schon noch, und zwar, haben die Eltern und Freunde der beiden nicht mal gefragt, wie sich die beiden kennengelernt haben? Also ist doch so eine normale Frage, die irgendwann mal aufkommt.
Ja, ganz leicht zu beantworten. Geschäftlich, rein geschäftlich.
Ah ja, genau. Auch das wieder eine wasserfeste Antwort, ne?
Ja. Ja, aber jetzt zurück zur romantischen Hochzeit. Mich wundert es eigentlich, dass du da nicht weiter nachhakst. Das ist doch, du bist doch jetzt voll in deinem Element.
Naja, du kennst mich ja und deswegen, du weißt, ich sitze auf heißen Kohlen. Ich möchte jetzt die Details und ich will jetzt nicht zu doll drängeln, weil sonst kommen wir hier nicht mehr zu Potte. Erzähl, wie war's? Was hat stattgefunden? Hatten sie einen Musikact? Wie viele Leute waren geladen? Mhm. Gab's feines Essen? Gab's ein Fünf-Gänge-Menü? Wie sah das Kleid aus, Alex? Komm. Hol mal die Akte raus.
Ja, aber du weißt, wenn ich schon selbst so drauf bestehe, dir von der Hochzeit zu erzählen, wird wahrscheinlich irgendetwas dabei sein, was mir persönlich sehr gut gefällt, dir vielleicht weniger.
Ich bin gespannt.
Denn, das ist kein Witz, unter den 60 Hochzeitsgästen hatte Lilly auch ein paar ihrer Stammfreier von früher eingeladen.
Nein,
das hatte Julian natürlich überhaupt nicht gepasst, aber sie soll ihm dann noch fröhlich zugezwinkert haben, dass das alles jetzt passé sei und rein freundschaftlich.
Oh, ich finde das so peinlich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie peinlich das gewesen sein muss. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich an Lillys Stelle mich geoutet hätte oder beziehungsweise Julian überhaupt erzählt hätte, dass da Leute sind, mit denen ich schon mal geschäftlichen Kontakt hatte. Aber gut, sie war ja von Anfang an sehr ehrlich, ne?
Ja, da würde mir jetzt noch ein anderes Sprichwort einfallen. Der Gentleman genießt und schweigt. Das gilt dann auch für die Gentlewoman. Gibt es sowas überhaupt?
Sollte man meinen.
Ja. Also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gesagt. Aber der Rest der Hochzeit schien ganz gut gelaufen zu sein. Der Pfarrer hielt eine flammende Rede. Julians Vater auch. Ja, der Schwiegerpapa in spe hatte seine Schwiegertochter wirklich total toll aufgenommen in der Familie. Sie war integriert, am Abend gab es dann Live-Musik, nach Mitternacht legte der DJ auf. Also all das, was man sich unter einer Traumhochzeit eigentlich so vorstellt. Und natürlich ging es dann bei der Hochzeitsreise auch nicht einfach irgendwo hin, sondern natürlich wieder auf ein Schiff, auf ein Kreuzfahrtschiff und an traumhafte Karibikstrände.
Also wenn diese Folge unseres Podcasts jetzt schon zu Ende wäre, dann hätten wir mal ein richtig schönes Happy End.
Hätte, Fahrradkette.
Der gute alte Konjunktiv, ne?
Was wir heute für Sprichworte alle raushauen, könnte man einen ganzen Band draus machen. Also 2 Jahre ging das Ganze gut. 2 Jahre waren seit der Hochzeit ins Land gezogen und zumindest Julian war noch felsenfest davon überzeugt, dass die Heirat mit seiner Lilly die beste Entscheidung seines Lebens war. Es lief gut mit Lilly, er war schlichtweg glücklich und er genoss es natürlich schon auch ein bisschen, wenn andere Männer seiner schönen Lilly Blicke hinterherwarfen. Aber er wusste ja, mehr würde ja nicht laufen. Dachte er zumindest.
Just look, don't touch, ne? Und für Lilly war sie auch genauso glücklich über die Entscheidung?
Ich glaube, bei Lilly stellten sich so über die Zeit gewisse Gewissensbisse ein. Und ich glaube, sie vermisste schlicht und ergreifend diese alte Zeit, in der sie so vogelfrei war, in der sie tun und lassen konnte, was sie wollte. Und insbesondere aber auch der Kontakt zu ihren Freundinnen aus dem Escort-Business. Denn auch den sah Julian nicht so gerne. Und ja, so kam es, wie es kommen musste. Irgendwann wollte Lilly einfach ihre alten Freundinnen wieder besuchen und hatte wieder regen Kontakt mit dem Escort-Business.
Ja gut, Alex, aber man kann sich auch einfach mal ganz normal auf einen Kaffee treffen, oder? Wenn ich Kolleginnen vermisse, dann gibt's ja andere Wege, als jetzt mich nochmal ins Bordell zu hocken.
Und genau darin liegt das Problem, denn Lilly hat auch bei Paradise Services immer mal wieder vorbeigeguckt, um dort ihre Freundinnen zu besuchen. Und ausgerechnet bei einem ihrer Besuche tauchte ein Mann auf. Es war nicht Julian, keine Sorge, sondern es war Julians Patenonkel.
Oh, ich glaube, mit dem hätte da niemand gerechnet.
Ja, vor allem Lilly nicht. Und die Frage ist natürlich, für wen war es peinlicher, dass Lilly den Patenonkel im Bordell antraf oder aber der Patenonkel Lilly?
Ich frage mich jetzt, wer wen zuerst verpetzt hat, aber ich frage mich auch was anderes. Wie ist es eigentlich im Bordell oder in dieser Branche allgemein? Gibt es da sowas wie eine Schweigepflicht oder darf einfach jeder ausplaudern, der mit wem geschnackselt hat?
Dass du das Wort Schnackseln kennst, als gebürtige Berlinerin.
Ja klar, normalerweise sage ich aber Bimsen.
Bimsen.
Ja.
Das ist eigentlich auch nett.
Ja, ne?
Bimsen und Schnackseln. Das wird jetzt alles gepiept.
Klingt ja nicht so vulgär.
Ja, eine sehr gute Frage, Jenny. Also, eine Schweigepflicht, eine gesetzliche, die gibt es nicht. Denn Menschen, die der Prostitution nachgehen, sind keine Berufsgeheimnisträger, also nicht etwa wie Anwälte oder Ärzte. Aber wenn du trotzdem da einiges ausplauderst, kannst du dich möglicherweise der sogenannten üblen Nachrede strafbar machen. Mhm. Denn auch wenn du Tatsachen berichtest, können die den Menschen in seiner Intimsphäre so krass verletzen, dass man dann auch über wahre Tatsachen nicht sprechen darf.
Okay, das macht Sinn und das erleichtert mich auch ein bisschen. Aber jetzt
weil du so oft ins Bordell gehst, oder?
Nee, aber ich glaube, da würden ganz unschöne Sachen rauskommen wahrscheinlich für die ein oder andere Person. Und ich frage mich jetzt natürlich auch, wer hat wen verpfiffen?
Es war letztlich der Patenonkel, der zu Julian ging und ihm erzählte, dass er Lilly in einem Bordell gesehen hatte. Und du kannst dir vorstellen, für Julian ist eine Welt zusammengebrochen.
Ja, klar. Aber letztendlich hätte Julian sich ja auch fragen können, was sein Patenonkel dort gemacht hat, oder?
Ja, das, glaube ich, muss man sich nicht lange fragen. Übrigens ist dir schon mal aufgefallen, ich glaube, es gibt nirgends ein Bordell für Frauen. Also wo Frauen hingehen könnten,
ja,
um Sex
stimmt.
zu haben. Ne? Das ist ja eine reine Männersache.
Stimmt.
Also auch interessant. Jedenfalls konnte sich das Julian natürlich denken, was sein Patenonkel dort gemacht hatte. Aber das war ihm auch völlig egal. Mhm. Viel schlimmer war, dass sein Patenonkel dort seine Lilly angetroffen hatte. Und obwohl der Patenonkel ja jetzt nicht sagen konnte, dass Lilly hier mit ihm geschlafen hätte, was sie ja nicht gemacht hat, oder auch mit anderen Männern irgendwie Sex dort hätte, war für Julian aber völlig klar, sie geht jetzt wieder der Prostitution nach.
Ja, kann ich verstehen, dass ein sowas aufwühlt und dass da für ihn wahrscheinlich eine Welt zusammengebrochen ist. Hat er sie denn direkt konfrontiert oder hat er das erstmal ein paar Tage sacken lassen?
Ich weiß gar nicht, ob du das wirklich sacken lassen kannst. Hm. Noch am selben Abend hat Julian Lilly zur Rede gestellt und für ihn gab es auch keine Erklärung. Also obwohl ihm Lilly dann auch versicherte, dass sie wirklich nur ihre Freundinnen dort besucht habe, war für Julian völlig klar, das ist eine reine Schutzbehauptung. Hm. Und verließ sie dann mit den Worten, einmal Hure, immer Hure.
Boah, also das ist jetzt aber auch ganz schön heftig, ne? Also ich meine, man muss ihr doch irgendwie wenigstens die Möglichkeit geben, sich irgendwie zu erklären. Also wenn man jemanden liebt, dann beendet man das doch nicht einfach so ratzfatz.
Julian war da eiskalt. Nur einen Tag später hatte er bereits die Schlösser ausgetauscht, die EC-Karte gesperrt und stellte auch sofort alle Zahlungen an Lilly ein.
Stimmt, da war ja diese Zusatzvereinbarung im Ehevertrag, die dürfen wir nicht vergessen. Wie kam dann der Fall in deine Kanzlei?
Ja, natürlich nicht vors Familiengericht und damit auch nicht aufgrund von familienrechtlichen Auseinandersetzungen, sondern weil Julian Lilly so krass beleidigt hatte, hatte sie ihrerseits Strafanzeige gegen Julian erstattet.
Okay, aber wieso jetzt direkt Strafanzeige?
Vielleicht, weil sie sich irgendwie an Julian rächen wollte, denn Lilly hatte sich ja ihrer Meinung nach überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Vielleicht auch, weil sie wirklich sehr verletzt war durch das, was Julian ihr gesagt hatte. Oder weil sie, und das erleben wir auch oft, über die Strafanzeige wieder Kontakt zu Julian suchen wollte. Mhm. So komisch das jetzt klingen mag, man zeigt jemanden an, aber man muss ja auf eine solche Anzeige irgendwie reagieren.
Ja.
Und das machen übrigens Stalker ganz gerne, dass sie dann so wieder zwangsläufig in den Kontakt zu der gestalkten Person kommen.
Kam es dann zur Scheidung oder gab es doch noch ein Happy End und die beiden konnten sich aussprechen?
Also ich als Anwalt konnte in dem Ganzen eigentlich relativ wenig ausrichten. Es war ziemlich klar, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen Julian einstellen würde. Denn was interessiert es jetzt einen Staatsanwalt, ob man sich jetzt gegenseitig in der Ehe, in der häuslichen Gemeinschaft beleidigt? Das wird wirklich nur in den seltensten Fällen verfolgt. Hm. Was allerdings die Ehe und den Ehevertrag und die Scheidung angeht, da kann ich dir zumindest eines verraten. Da kommt es überhaupt nicht drauf an, ob man sich in der Ehe irgendetwas zu Schulden kommen lässt. Also dieses Schuldprinzip, dass man sich also nur scheiden lassen darf, wenn sich der andere etwas zu Schulden kommen lässt, das ist längst abgeschafft. Bei uns in Deutschland gilt das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Bedeutet, wenn die Ehe zerrüttet ist, dann kann sie geschieden werden. Und das wird zum Beispiel unwiderlegbar vermutet, wenn man ein Jahr lang nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft lebt. Oder, wenn man das Ganze bestreitet, dann spätestens nach 3 Jahren.
Okay, aber es dauert schon seine Zeit und es wird alles nochmal geprüft. Schade, dass es doch kein Happy End gab und schade, dass wir hier nicht Pretty Woman 2.0 erleben durften.
Naja, es gibt ja immer noch den Patenonkel.
Ja, Alex.
True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime & Media. Exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.
Du willst wissen, wie es weitergeht? Bei Podimo kannst du jetzt bereits alle Folgen kostenlos hören. Und das ganz ohne Anmeldung oder Abo. Du musst dir einfach nur die Podimo-App herunterladen.